Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 349. Hallo Jochen.
Hallo Marcel.
Heute wollen wir eine XI-Ausgabe machen, also eine Innovationsausgabe. Über die Themen wollen wir sprechen, die wir für interessant halten und über die es sich lohnt zu sprechen, ein bisschen zu schauen, was möglich jetzt wird oder möglich ist und womit sich der Onlinehandel auch noch beschäftigen kann. Im Januar hatten wir zuletzt darüber gesprochen, aber heute wollen wir so ein bisschen die Themen noch ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen mehr eingrenzen. Vielleicht willst du einen kurzen Überblick geben, in welche verschiedenen Richtungen wir heute abdriften werden.
Wir hatten ja, wir nennen es XI Sprints, also Innovationssprints mit Rupert Bodmeier zusammen. Da haben wir drei Themen vertieft und die können wir updaten sozusagen. Das waren die smarten Agenten, das war Nextdoor Services, Last Mile und das waren Interfaces als Thema. Und es geht ja im Rahmen dieser ganzen neuen Leitbilder für den Onlinehandel, ist das sozusagen meine Initiative. Und da können wir schon mal eine erste Zwischenbilanz ziehen und in diese Themen einsteigen.
Genau, aber kommen wir zunächst zu unserem Werbepartner.
Hi, ich bin Tarek, Mitgründer von About You und Scale. Ich habe euch Scale beim letzten Mal ja schon ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Heute möchte ich im Speziellen darauf eingehen, warum Scale das perfekte Shopsystem ist für Händler und Marken, die eine gewisse Größe mit sich bringen, also einen gewissen Online-Umsatz und damit auch oft eine gewisse Komplexität. Komplexität kann in dem Fall von vielen Dingen getrieben sein, zum Beispiel viele Leute in der Organisation arbeiten am Shop, vielleicht das Verkaufen über viele Kanäle, über den eigenen B2C-Kanal, möglicherweise auch über Marktplätze, offline, über Wholesale. Das kann aber auch viele Länder bedeuten, kann heißen, dass man vielleicht aus vielen Lägern ausliefert oder zum Beispiel verschiedene Untermarken hat und all das eben in einem zentralen Backend pflegen möchte. Das sind jetzt mal nur so ein paar Beispiele. Komplexität kann natürlich aus vielen Dimensionen kommen, aber korreliert oft mit Umsatz. Legacy-Systeme können mit dieser Komplexität oft nur schwer umgehen. Das ist auch logisch, weil die Zeit, in der diese Legacy-Systeme entstanden sind, war einfach eine andere. Das heißt, die Technologien, die damals vorhanden waren, sind weniger leistungsfähig und letztendlich ist auch die Architektur gar nicht auf diese Komplexität und dieses Multi-Everything ausgelegt gewesen. Scale hingegen ist ein modernes Shop-System mit modernen Technologien gebaut und ist genau auf diese Komplexitäten ausgerichtet und mit einer Architektur versehen, die damit eben sehr gut umgehen kann. Wir reduzieren Komplexitäten unter anderem dadurch, dass Scale einen sehr großen Scope anbietet an Features, also alles rund um PIM, Shop-Management, Promotion, Suche, OMS, Checkout und all das eben aus einem Guss gebaut, das heißt auch in einem zentralen Backend verwaltbar und interagiert eben sehr leistungsfähig miteinander. Durch diese hohe Anzahl von Ready-to-Use-Features ermöglicht Scale einen schnellen Livegang und nach der Migration sehen Kunden mehr Umsatz bei weniger Kosten. Bereits über 140 Online-Shops setzen auf Scale, einige natürlich aus der Mode- und Lifestyle-Welt, sehr viele mittlerweile auch außerhalb der Mode- und Lifestyle-Welt. Und ja, kann man auf der Website nachschauen, Namen wie Deichmann, Snipes, Babymarkt, Bayern, Manchester United und vieles mehr. Besucht uns gerne auf scale.com mit Y geschrieben.
Ja, da steigen wir heute mal oder sprechen wir heute mal die Themen, mit denen ihr euch da in den Sprints beschäftigt habt. Und wir hatten ja schon, wenn ihr es eben schon erwähnt, wir hatten ja im Januar sozusagen als Auftakt in der 343 neue Leitbilder für den Handel von morgen, hatten wir es genannt. Und das war sozusagen da schon ein bisschen so ein Ausblick, was du dir auch mit den Sprints vorstellst und auch mit dem neuen XI-Label, das sich um Innovationen kümmern soll. Und dann machen wir jetzt so eine Zwischenbilanz. Und ja, da würde ich vielleicht direkt mal an dich mal übergeben. Mit welchem Thema würdest du denn gerne einsteigen?
Ja, ich glaube, wir steigen schon mit den smarten Agenten ein, wobei das sich so ein bisschen überschneidet mit den Interfaces natürlich. Aber ich glaube, um es nochmal zu rekapitulieren, der Punkt für mich ist, A, glaube ich, ist mehr Innovationsfreude gerade da. B, haben wir immer noch ein Problem mit der Shopping Experience, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, durchgehend vom Frontend bis runter zum Empfang des Pakets oder der Lebensmittel oder was auch immer man empfängt. Und da tut sich ja zu wenig. Und das ist eigentlich so meine Ambition, auch so ein bisschen da wieder frischen Wind reinzubringen, wobei ich mir nicht anmaße, dass ich den frischen Wind reinbringen könnte, aber zumindest Diskussionen in Bewegung zu treten. Und ich meine, Hörer, Hörerinnen, die Exchanges schon lange verfolgen, die wissen ja sozusagen, wo die neuralgischen Punkte sind. Und ich weiß nicht, wie viele Frontend-Ausgaben wir schon gemacht haben, wo wir eigentlich gesagt haben, ah, das ist wirklich ein super Wunderpunkt für den Online.
Das ist ja das Interface und die letzte Meile sind ja zwei deiner Pet Peeves, sage ich mal, seit ich dich seit den 9 Jahren kenne.
Ja, Klassiker und auch da kann man ja immer wieder von vorne anfangen, weil sich ja wirklich so wenig tut. Und man muss so die Lichtblicke suchen, die man da sieht, wo man zeigen kann, so könnte es aussehen. Weil das Problem ist bei Innovationsthemen nun mal, wenn du Innovationen zeigen kannst, dann ist es fast schon zu spät. Und wenn du nur theoretisch darüber sprichst, dann hat man keine so wirklichen Vorstellungen davon. Aber ich habe für mich ja so beschlossen oder gesehen, gemerkt, für Innovation ist nie Zeit. Wenn es gut geht, dann braucht man keine Innovation, weil dann läuft es ja. Wenn es schlecht geht, dann hat man weder Zeit, Geld noch Muse für Innovation. Deswegen habe ich für mich so gesagt, okay, dann gehen wir es mal unabhängig davon an, ob jetzt gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten sind. Und das war eigentlich so der Hintergrund und war auch super spannend. Also also vor allem, du hast es ja gesagt, wir haben uns ja schon befasst oder man hat so eine Art Kickoff, wo man eigentlich so die Themenfelder absteckt. Aber das Interessante ist ja dann an so Workshops oder generell an dem Austausch oder das, was jetzt passiert ist, dass man ja dann so Überraschungsmomente erlebt, wo man in Richtungen, die man ja gar nicht gedacht hätte, oder dass das Themen hochkommen, Themen sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln. Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil es geht, wie gesagt, ist nicht die Anmaßung, jetzt vorzugeben, was jetzt an Innovationsthemen da ist, sondern einfach eher zu sondieren und zu gucken. Welche Möglichkeiten hätten wir denn? Und vielleicht zur Einführung abschließend noch, weil wir letzte Woche ja die TikTok-Shop-Ausgabe hatten, die, glaube ich, zeigt, wie hoch die Latte liegen könnte, wenn TikTok-Shop durchkommt. Also mit Kurzvideos, Bewegtbild, mit Live-Shopping-Elementen und dann auch noch mit dem Algorithmus, der das alles so nach oben bringt, dass das wirklich super angenehm für den Kunden, für die Kundin und generell als Shopping-Erlebnis ist. Und das heißt nicht, dass man das nachmachen muss, so machen wir die Ausgaben ja nie, aber das heißt, dass man sich vielleicht ein paar mehr Gedanken machen sollte, als jetzt zu hoffen, dass jetzt nach Google dann quasi TikTok-Shop kommt und das in den Shop reinbringt, sodass man conversion-optimiert arbeitet, weil so wird es ja nicht sein, sondern TikTok-Shop hat seine Seamless-Experience, das heißt, du machst da dein Checkout und bist eigentlich komplett abgeschnitten. Deswegen glaube ich auch so schön wie jetzt die letzten 20 Jahre wird es nie mehr für den Onlinehandel. Aber ich sehe eben wahnsinnig viele Möglichkeiten, um einfach andere Arten und Weisen zu bringen, um Service aufzusetzen, also um ins Thema einzusteigen. Smart Agenten wäre jetzt für mich eher so ein serviceorientierter Ansatz, dass du halt nicht mehr deinen ganzen Shop anbietest und sagst, da habe ich meine Produkte, bitte bedien dich, such, was du brauchst, sondern dass man wirklich in der Welt quasi der Kunden, des Shoppers sich überlegt, welche Services kann man denn da anbieten. Und das war eigentlich das Interessante bei dem Agententhema, wo wir haben ja schon mal eine Jobs to be Done-Ausgabe auch gemacht. Das ist nicht ganz genau, was Jobs to be Done meint tatsächlich, aber wo man mehr überlegt, was sind denn die Themen, die Kunden bewegen und welche Aufgaben sind denn zu lösen. Und ich glaube, das ist so eine gute Kombination, wenn man aus der Agenten- oder Bot-Richtung kommt. Und damit ist jetzt nicht gleich AI gemeint, sondern es gibt Alerts, es gibt andere Preisvergleiche etc., die auch schon funktionieren, wo jetzt gar keine AI drin ist, aber die zumindest ein anderes Moment reinbringen. Und ich glaube, das Themenfeld ist super spannend, sich da Gedanken zu machen, in welcher Form holst du die Kunden da ab.
Dann der erste, einer der digitalen Agents im deutschen Onlinehandel ist dann also der Idealo-Preiswecker sozusagen, ne? Da letztlich die Aktivität den Impuls halt so umdreht. Ne? Du stellst es halt ein und dann wirst du dann irgendwann informiert.
Oder was hatten wir da? Oder irgendwie Markenalert, ne? Wenn irgendwie zu einer bestimmten Marke irgendwas kommt oder solche. Also solche Dinger gab es ja. Und selbst jetzt eine Suche kann man ja als smarten Agenten betiteln, wenn man es ein bisschen dreht. Mir gefällt zum Beispiel auch mal das hatten wir ja mal mit Amazon Alexa, diese Skills-Sicht, ne? Dass man eben Skills programmiert entwickelt. Das war jetzt eher so auf Zuruf, dass man eben bestimmte Aufgaben erledigen lässt. Aber allein dieses Denkmoment zu haben, dass man sagt, man löst Aufgaben für die Kunden. Genau, das waren die primitiven Varianten und jetzt geht es eigentlich darum, smartere Geschichten sich zu überlegen.
Ja, ich finde auch bei dem ganzen Thema, also um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzumachen, was du am Anfang gesagt hast, dass man natürlich jetzt nicht so quasi eine Anleitung liefern kann. Ich finde, du sprichst immer von Denkanstößen und das ist, glaube ich, so muss man das auch alles verstehen, was wir hier machen. Ne? Dass es natürlich dann letzten Endes das Aufzeigen von dem Möglichkeitsraum ist, was man, in welche Richtungen man experimentieren sollte oder sich anschauen kann, was jetzt schon möglich ist. Also digitale Agenten, ne? Ihr habt ja im Januar in dem ersten Sprint gehabt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden, was da so bei rausgekommen ist? Also du hast ja jetzt schon gesagt, ne, dass man die Aufgabe des Kunden versucht besser zu lösen oder eben in, oder den Kundinnen da besser zu helfen. Ja, und das, wie gesagt, das kann ja in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, wie Händler und Kundinnen miteinander interagieren, würde ich mal sagen. Ne? Das kann ja dieses Back and Forth, dieses Zusammen, das kann ja ganz unterschiedlich gestaltet werden. Also anders als man ruft den Shop auf, sieht dann das Raster und gibt dann vielleicht noch was in den Suchschlitz ein. Das kann ja in ganz viele verschiedene Richtungen noch weiter gedacht werden, was man da machen kann.
Die Aufgabe war so ein bisschen, lasst uns über smarte Agenten reden, aber nicht über Chatbots. Also das mal vielleicht ein bisschen ausklammern, weil das halt so gang und gäbe ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das wäre aber eher so, die Kunden an die Hand nehmen. Und das ist, ich finde das eine ganz eigenartige Lösung, sagen, ich will mit dem Shop sprechen. Also jetzt mal, solange kein anderes Interface da ist.
Ich werde nicht müde zu sagen, dass das die Terminalphase ist von KI. Ne? Also es ist halt einfach nur, man gibt Text ein, das wird nicht das Ende der Fahnenstange bei Interfaces sein, das ist ganz offensichtlich.
Ja, das hoffe ich, dass das für viele offensichtlich ist. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt State of the Art und jeder muss einen Chatbot haben oder dann eben mit Sprachsteuerung das machen und ich glaube, dass
alle meine Kunden müssen Prompt Engineers werden.
Ganz genau und vielleicht erleichtere ich das noch so ein bisschen. Also wirklich so, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ja, den Kunden wirklich an die Hand nehmen, das ist noch, ich habe noch uncharmantere Formulierungen dafür. Aber, also, das finde ich, ist gut für einen Anfang und sondern gibt auch die Denkrichtung vor, das passt auch schon alles. Aber die Idee muss natürlich sein, also erstmal, ich komme jetzt nochmal von der Aufgabe her, welche Aufgaben willst du überhaupt lösen? Also, was sieht auch der Onlinehandel als seine Aufgabe? Man sieht ja quasi, TikTok zum Beispiel sieht seine Aufgabe von Entertainment bis dann Shopping oder was auch immer sie dann sehen. Also manchmal haben sie auch seriösere Ansätze. Und das ist das Spektrum. Und der Onlinehandel muss sich ja auch nicht beschränken auf ich verkaufe. Also verkaufen tut er schon mal gar nicht, sondern ich biete an und mache dann die Abwicklung letztendlich. Das ist ja, also so weit degradiert sich ja der Onlinehandel fast im Online, wobei es halt durch jetzt stationär wie stationär geworden ist, wenn du halt keine Verkaufskomponente drin ist, ist es ja wirklich nur, ich befülle die Regale, bin dann quasi die Anlaufstation und dann mache ich das. Insofern ist das schon die Krux so ein bisschen, dass das so gelernt ist und dass einem dann auch die Fantasie fehlt eigentlich, was könnte Onlinehandel oder generell Shopping noch sein. Und das große Moment ist natürlich Verkaufen. Wie verkaufe ich? Aber da hört es für mich nicht auf, sondern du kannst alles, also kannst wo auch immer du die Kundin abholen willst, also mit Informationen, mit Beratung, mit was auch immer. Also es sind jetzt alles sehr, sehr naheliegende Geschichten. Was ich halt interessant fand an den smarten Agenten, auch sehr vage jetzt nur als Buzzword, den Erlebnisfaktor in irgendeiner Form mit reinzubringen. Dass es halt nicht so ein stupides Einkaufen ist, sondern dass du das Gefühl hast, entweder, also das waren ganz interessante Beispiele dabei, zu sagen, du hast einen anderen Rahmen. Also manche mögen es natürlich ganz nüchtern. Ich will das jetzt nicht, es geht jetzt nicht eine Lösung eines für alle, sondern wir sprechen optional. Sondern du holst andere eben anders ab. Und es kann sowohl von der Gestaltung sein, das kann aber auch von der Art und Weise sein, wie du mit den Kunden dann agierst. Also es muss nicht Chat sein, sondern es kann eben auch eine andere Navigation oder Kommunikation oder wie auch immer sein. Also das war für mich so ein Moment, was ich sehr spannend fand, den Erlebnisfaktor. Und bei Rupert ist das dann immer so drinnen, wirklich so dieses emotionale Moment mit reinzubekommen. Wo in die Richtung denkt man im ersten Moment gar nicht. Also auch, wie kann man Atmosphäre schaffen? Wie kann man da ein bisschen Leben würde ich es gar nicht nennen, weil es geht nicht darum, jetzt Action zu machen, sondern wirklich eine Welt kreieren, abhängig von den Kundentypen, von der Kundenstimmung, sodass man dann.
Das stelle ich mir aber schwierig vor, jetzt in so einem, wenn man jetzt, also wir sprechen ja, wenn wir es ganz nüchtern sagen, von Automatismen. Jetzt hier, wie würde man da eine emotionale Komponente reinbringen? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, das ist erstmal die Frage, also kannst du alleine über Design schon machen. Also ob du jetzt ein super simples Design nimmst oder ob du ein ausgefeilteres Design nimmst, ob du die Navigation eben so wie gelernt machst oder ob du sagst, nee, ich habe jetzt eine Produktkategorie, da bietet sich's auch an, das mal anders zu machen. Und das Problem im Onlinehandel ist ja, die Masse verhindert sehr viel. Dadurch, also Händler und Marktplätze werden immer größer, haben dadurch immer mehr Produkte und im Grunde ist darauf ja auch alles ausgerichtet, es in diesem Wust, sage ich jetzt mal bewusst, den Kunden noch einigermaßen bequem zu machen. Aber sobald du dich da schon reduzierst und sagst, nee, ich habe halt nur einen Teilsortiment oder nur eine bestimmte Ausrichtung, dann hast du dann schon Möglichkeiten, Produkte anders zu präsentieren. Ich fand den Ansatz sehr gut, so einen Eintauchmoment hinzubekommen. Also vielleicht schon am Anfang eher nüchtern zu sagen, das sind so meine Produkte oder Themen, aber dann die Kunden je nach dem, was gefragt ist, weiter eintauchen zu lassen. Und weil es eben, das ist ja der Punkt, und da, ich würde es halt nicht AI nennen, aber diese ganze künstlich generierten Themen, Welten, und es ist halt jetzt sehr auf Text bezogen und auf Bild bezogen, aber das kannst du ja auf Design und auf kannst du sehr viel breiter machen. Und ich glaube, da einfach auch, also diese Mächtigkeit auszuspielen, das finde ich das Spannende. Also deswegen, das ist auch die Welle, die ich anrollen sehe, da wirklich eine künstlich generierte Inhaltswelle. Also das, was wir früher mit User-Generated Content haben, kommt jetzt nochmal in einer Verx-Fachung, also
Potenzierung. Als Bezeichnung hat sich da synthetisch so ein bisschen durchgesetzt, dass man von synthetischen Inhalten spricht.
Ja, dann nimmt den ganzen Glamour wieder weg, aber sehr nüchtern. Ja, dann gerne synthetisch. Aber auf jeden Fall, ich glaube, man muss auch wegkommen von dieser Denke, eines für alle. Das ist ja auch was ich so interessant fand. Ich habe das vorher, bevor jetzt diese Workshops dann auch waren oder diese Sprints waren, dieses Thema Multi-Experience, Multi-Purpose in den Raum geworfen, sozusagen als Wort. Und das ist auf erstaunlich gute Resonanz gestoßen. Also, dass offenbar eine Vorstellungskraft entwickelt, sodass man auch sagen kann, nee, und mir ging es eben genau darum, auch ist nicht eins für alle. Also, dass man wirklich sozusagen in Standard-Interfaces, in Anführungszeichen, denkt. Also, es werden sich sicherlich Standards rauskristallisieren, aber ich glaube eben, die Differenzierung oder der Punkt ist, da in unterschiedliche, nicht nur Richtungen zu denken, sondern das auch offener zu lassen. Und das ist ja, als ich mir dann auch nochmal Gedanken gemacht habe, warum das zum Beispiel genau auf Resonanz gestoßen ist und wie das jetzt heute schon abgebildet ist, ist es ja de facto so, ich gehe halt dahin, wo ich am besten in Anführungszeichen einkaufen kann, mich am wohlsten fühle. Und für die einen ist es halt Amazon, für die anderen ist es irgendwie dann der ich habe es am Beispiel von Thomann oder Zooplus, warum haben die eine Berechtigung überhaupt? Das ist jetzt eher Pflicht, das ist ja auch nicht wahnsinnig extravagant, aber das ist eine Unterscheidung in der Experience, zumindest mal auf sehr, also minimale Unterscheidung jetzt aus dem, was ich mir vorstelle. Und ich glaube, das ist so das muss halt das Mindset sein, dass der Denkansatz, jetzt zu überlegen, wie kann ich da, also nicht aus nur weil es möglich ist, sondern schon kundenorientiert. Ne? Es geht mir nicht darum, Schnickschnack zu produzieren, weil man es halt kann, sondern schon den Bedürfnissen der Kunden da mehr gerecht zu werden. Oder eben, wenn ich von der Aufgabe komme, da tue ich mich eigentlich am leichtesten. Also welche Aufgabe möchte ich denn erledigen für die Kunden? Weil es für mich jetzt nicht nur, also weil es dann die Gesamtexperience betrachtet. Und für zum Beispiel smarte Agenten hat man immer das Problem, oder ich zumindest, dass man immer denkt, smarte Agent, okay, Input, Output. Und das ist es dann. Aber es kann auch die Reise dazwischen, kann auch Thema dieses, in Anführungszeichen, Agenten, Bots oder wie auch immer man das dann wieder nennen, sein. Und das finde ich halt interessant, sich da Gedanken zu machen und eben in der jetzigen Phase Gedanken zu machen, weil wir, glaube ich, jetzt die Tools bekommen und die Möglichkeiten, das mit vergleichsweise wenigem Aufwand zu machen, also umzusetzen, wenn man eine Idee hat, was will man da erreichen und in welche Richtung will man da gehen. Also das waren für mich so die Mächtigkeit habe ich so ein bisschen unterschätzt, wenn man da mal anfängt, weil ich finde auch KI-Agenten sind jetzt, also alles, was ich so wahrnehme, ich bin jetzt weniger tief drin als du da, aber ich habe immer so das Gefühl, wird immer so als einfache Helferlein.
Ja, das ist noch ein bisschen am Anfang, weil da die Technik noch nicht so weit ist, aber es zeichnet sich ab, dass das als Thema sehr groß werden wird. Ich Ich finde das interessant, also gerade auch die zwei Themen zusammenzudenken, also so Multi-Agents als auch auf der anderen Seite so Multi-Purpose, Multi-Experience. Weil letztendlich, ich meine, es ist ja so, wenn du oder Zuhörerinnen jetzt, wer von uns jetzt Amazon oder Zalando aufmacht, bei jedem von uns sieht das natürlich anders aus, ne? Entsprechend nachdem, wie wir das vorher schon da eingekauft haben oder uns Dinge angeschaut haben, werden unterschiedliche Produkte dann angeordnet, angezeigt, wo man versucht, ein bisschen die Vorzüge der Kundin so ein bisschen zu rauszulesen. Aber worüber wir jetzt ja hier sprechen, ist ja dann nochmal ein Schritt weiter, dass man dann sagt, weil die Anordnung der Produkte ist zwar unterschiedlich, aber die Segmente sind natürlich gleich, ne? Das ist immer das gleiche Raster. Und dann nochmal ans Raster ranzugehen und zu sagen, können wir das nochmal aufbrechen und da vielleicht auch noch das anders machen und nicht nur die Anordnung des Inventars, das wir haben. Und das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser Punkt, über den wir hier reden, ne? Dass wir eher auch schon richtig so einer strukturellen Ebene dann auch übers Interface dann sprechen. Und das ist dann bei den Agents ja dann genau das Gleiche.
Also ich habe mir das auch neulich gedacht, auch selbst wenn man mit unterschiedlichen Templates arbeiten könnte, wäre das schon ein Anfang. Ne? Ich hatte dazu auch einen Beitrag geschrieben, dass normalerweise wählt immer der Händler das Template aus, wie es dann letztendlich präsentiert wird. Aber wenn die Kunden die Möglichkeiten hätten, quasi das Template jetzt als sehr starke Vereinfachung oder eben das Szenario oder die Welt auszuwählen, in der sie quasi dann shoppen wollen. Weil ich glaube, also das, du hast es, wie du es beschreibst, also wir haben schon eine Variabilität drin oder eine Dynamik drinnen, aber die ist halt auf die Produkte ausgerichtet. Das ist nicht ausgerichtet auf die Art und Weise, wie ich shoppen will. Und ich, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, da sieht man ja stark, wir haben ein Frontend-Problem. Wir haben in dem Bereich eigentlich nichts. Also das klassische Shop-System ist nicht wirklich interessiert daran, weil es wird auch an was anderem gemessen. Es wird gemessen, andocken an die Systeme, eine Conversion-optimierte Experience etc. hinzubekommen. Und daran wird es gemessen und das ist auch richtig so. Deswegen bin ich gar nicht sicher, ob das Teil jetzt des klassischen Shop-Systems sein muss. Würde ich denen vielleicht so gar nicht vorwerfen. Aber diese ganze Headless-Dynamik, die wir hatten, sozusagen, da ist viel, viel Platz vorne, um einfach da anzudocken und da eine Experience zu kreieren. Und der Platz wird immer größer. Und ich glaube, es muss aber eine Standard, also es muss eine Art von System sein, also ein Tech-Unternehmen sein, weil ich würde nicht sagen, dass jeder Händler das jetzt machen muss, sondern ich glaube, wenn es da Tools gäbe, die einem das anbieten und die können am Anfang primitiv sein und ich glaube, so wie du sagst, die Entwicklung ist noch nicht ganz so weit, sodass man das alles so hinbekommt und es muss ja auch verlässlich sein und gerade, das sieht man jetzt ja zum Teil, wenn die synthetisch, sage ich jetzt, generierten. Man lernt ja, Umgebungen kreiert werden, dass das halt manchmal passt, manchmal nicht. Also momentan sind alle noch sehr vorsichtig, aber du kannst ja die Umgebung und alles, was du jetzt einbaust, deswegen im Bilderbereich tut sich ja auch sehr, sehr viel. Aber auch das ist wieder wie präsentiere ich das Produkt in einer anderen Umgebung etc. Das ist noch nicht vollkommen offen, dass ich sage, nee, ich möchte da eigentlich, also mit Zusatzinformationen, mit Arbeiten, mit Bild, mit Ton, mit was weiß ich, was es alles gibt oder auch mit eben was Inhalten und da wird sich der Onlinehandel sehr, sehr schwer tun, mit Inhalten, die nicht dem Shop gehören oder dem Händler gehören. Ne?
Ja, das ist ein Kontrollverlust dann an der Stelle dann auch. Als du das damals geschrieben hast, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, das ist ja schon März war das und dann haben wir gar nicht schon mal drüber gesprochen. Ich würde gerne mal Teufelsadvokat spielen und da dann jeder entgegenwerfen und sagen, ich glaube nicht, dass die meisten Kundinnen Interesse haben, erstmal den Shop zu konfigurieren, bevor sie mit Shopping anfangen. Das könnte man ja dem dann entgegenwerfen.
Ja, nee, genau das will ich ja auch nicht, sondern deswegen muss es ein paar durchdachte Optionen geben. Also es kann ja nur eine Typisierung, Entschuldigung, es reicht ja eine Typisierung zum Beispiel. Du hast drei Zugänge, den Super oder den Standard, so klassisch Shop oder sogar noch eine reduziertere Stripped Version, wo du wirklich nur ganz rudimentär alles bekommst, dann so ein Standard und dann eine ausgefeiltere Variante. Nein, und ich bin auch wer mich kennt, weiß ja, ich hasse Konfigurieren und so, sondern wenn, dann muss es implizit passieren. Du musst einfach dadurch über das, was du von den Kunden weißt und wie du sie wahrnimmst, ihnen diese Option anbieten.
Aber wenn es implizit passiert, also wenn es dann über die Nutzung sich dann das Interface verändert, kann das ja auch irritierend sein, dass dann auf einmal zum Beispiel Interface-Elemente verschwinden, ne? Weil man auf das einfache Template geschubst wird.
Das kann ja aber auch sein, dass das die Masse damit zufrieden ist. Aber wir müssen ja mehr in Richtung denken, was wollen die Vielbesteller, was wollen die Intensivnutzer, was wollen Leute, die wirklich sehr starkes Interesse haben, sei es an einem Händler, sei es an einer Marke, sei es an was auch immer sozusagen, die dann einfach eine intensivere Erfahrung bekommen. Ich sage es mal jetzt bewusst so. Und das, ich denke ja auch nicht kaufoptimiert. Also es geht ja nicht darum, jetzt conversion-optimiert hinzubekommen, sondern aber alle arbeiten ja in die Richtung, wie kann ich das Engagement erhöhen, wie kann ich den Leuten Lust machen, dass sie mehr Zeit auf unserer Seite verbringen als woanders. Hm. Und nicht nur, also wirklich Shopping, nicht ich kaufe, also Shopping versus Buying hatten wir auch oft die Unterscheidung, ne? Buying wirklich so sehr zielorientiert, Shopping aber eher, nee, ich habe jetzt Lust und oder ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema und möchte da eintauchen und mich informieren. Also man kommt dann schon wieder auf viele Themen zurück, die wir klassisch haben, so Beratung, Expertenmodelle und was es alles gibt. Aber die sind ja auch alle sehr verkopft und nüchtern umgesetzt. Das ist nicht so. Also meistens geht man dann doch irgendwie, keine Ahnung, auf Google oder die Jungen auf TikTok und oder YouTube und lassen sich da erstmal, tauchen da erstmal ein, was welche Produkte es gibt, also sowohl die emotionale als auch die nüchterne beratende Komponente, dass sie sich da erstmal ein Bild machen und dann erst reinkommen. Und ich glaube halt, das könnte ein Erlebnis sein für den Onlinehandel, wobei ich schon ein bisschen anders denke. Ich fand ja auch den, glaube ich, hatten wir das letzte Mal auch erwähnt, diese Initiative von Andreessen Horowitz, Gen AI Marketplaces, super spannend, weil ich glaube, dass Marktplätze da in einer besseren Situation sind, jetzt diese Experience zu kreieren als Händler. Aber deswegen meine ich eben, im Grunde diese Lösungen, also ich glaube, Marktplätze würden es von sich aus machen, aber Marktplätze können dann ja sehr schnell sagen, okay, diese Experience kann ich dir dann auch als Händler, lieber Händler, als Service, jetzt als Frontend etc. zur Verfügung stellen. Also ich glaube, ich hoffe, es kommt rüber, dass mein Denkansatz natürlich komplett verquer ist zu dem, was wir heute haben. Sondern dieses Agenten-Services-Bot-Thema ist eins, was sehr von den Kunden herkommt, was sehr von der Verkaufsdenke und von der emotionalen Richtung herkommt und was nicht gedacht ist als Service, der jetzt die bisherige Experience optimiert und das besser macht, sondern es geht mir eigentlich schon darum, in Alternativen zu denken.
Hm. Ich habe im Vorfeld, als du mir das Thema geschrieben hattest, hatte ich dann darüber nochmal intensiver nachgedacht, über dieses ganze Setup-Konfigurationsthema, weil das natürlich schon, selbst wenn man es einfach gestaltet, wie auch immer, alles, was vorgelagert ist vom Shopping, ist grundsätzlich etwas, wo man dann zu Recht als Händler dann immer so ein bisschen vorsichtig ist, weil man dann Angst hat, dass man dann sofort wieder die Leute wieder verjagt, wenn sie dann irgendwie erst irgendwas auswählen muss, selbst wenn es irgendwie nur 3 Templates sind oder so etwas. Und in dem Rahmen ist mir dann etwas aufgefallen, ein Weg, den ich, glaube ich, von dem Aufbrechen der Wertschöpfung her und von dem, wie man diese Schwäche von diesem Multi-Purpose, Multi-Experience-Ansatz, den auch zu einer Stärke machen kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal schaut, wenn ich jetzt zum Beispiel bei About You oder Zalando im Management sitzen würde, was ich machen würde, wäre, ich würde ein Angebot bauen für Influencer, indem sie dann ihre eigenen Shops auf meinem Inventar aufbauen können. Und diese Shops können sie mit GenAI umsetzen. Also indem sie sich halt hinsetzen und dann einfach in einem Prompt reinschreiben, das sind meine Lieblingsmarken, das macht mich aus, diese Richtung, elegant oder sportlich oder wie auch immer. Das kann man ja dann als Influencer, Influencerin, kann man dann super ins Detail gehen bei so etwas, wenn das gut umgesetzt ist. Und dann bekommt man dann da eine Umgebung, die dann von so einer Online-Berühmtheit zusammengestellt ist, die dann auch ihre Persönlichkeit dann auch widerspiegelt, die vielleicht, was auch vielleicht noch gefüttert sein kann mit den Instagram-Fotos und so weiter, was man halt so zur Verfügung stellt, multimodal, alles möglich heutzutage. Und das ist dann nicht nur gleichzeitig neues Interface oder viele verschiedene Interfaces, ne? Da kann man dann natürlich auch noch dazu sagen, ja, aber ich möchte dann diese Bedienelemente oder ich möchte das so angeordnet oder sowas. Das lässt sich ja alles mittlerweile noch nicht hundertprozentig so umsetzen, aber zu 90%. Also wir sind da schon relativ nah dran. Mit ein bisschen Entwicklungsaufwand bin ich mir sicher, kann man das zu 100%, was ich hier beschreibe, mittlerweile umsetzen heutzutage. Und damit hast du dann diese ganze Setup-Problematik und Versionsproblematik hast du rausgenommen und hast gleichzeitig noch ein Distributionselement drin als About You oder Zalando oder meinetwegen als Baumarkt, der sich so ein Handwerker, Influencer von YouTube dann da dazu holt, wo dann, weiß ich nicht, dann alles von Bosch drin ist oder so, keine Ahnung. Na, aber solche, das ich würde eher, glaube ich, auch hier mit einem Plattformdenken rangehen und mit einem Denken, wie kann ich denn das, welche Arten von Wertschöpfung oder Partnerschaften kann ich denn hier einsetzen, die mir noch mehr Möglichkeiten geben mit diesen ganzen Themen, über die wir hier gerade sprechen.
Man sieht ja schon, wie du es beschrieben hast. Das ist ein Denkansatz. Also man würde sogar so einen Schritt weitergehen, sozusagen einkaufen wie die und die Influencerin zum Beispiel. Also und eben nicht, im Grunde der About You-Ansatz zum Beispiel war ja immer so, sozusagen jetzt mit der Person zu arbeiten, aber halt im Standard-Template.
Genau. Das wäre dann sozusagen About You 2.0 dann.
Es war nur der Inhalt und es hat überhaupt nichts, also die Persönlichkeit kam nicht rüber, bisschen über die Fotos natürlich, wenn die Produkte auch wenn auch das Model war und so, aber sonst kam gar nichts sonst drüber. Und das ist ein Denkansatz, wobei ich also du bist ja jetzt gekommen eigentlich, wie löse ich das Vorkonfigurierungsproblem? Ich würde da ein bisschen, da haben wir auch schon Ausgaben dazu gemacht, einfach dieses Super-App, Universal-App-Modell auch sehen. Also da hast du ja auch, gehst rein und dann entscheidest du dich, was du eben gerade willst. Und die Super-Apps haben halt den Vorteil, dass sie sehr, sehr heterogen in der Ausrichtung sind, dann hast du es immer im Thema, will ich Essen bestellen oder will ich chatten oder will ich machen. Aber das ist halt dann die Aufgabe, den Kunden auch wirklich relevante Tools zur Hand zu geben. Ne? Dass man auch dann nicht sagt, das ist dasselbe in grün oder in blau oder so. Ja. Das ist ja Quatsch. Das meine ich auch nicht mit Templates, sondern das war für mich eher nur, dass im Grunde der Denkansatz schon so da ist. Sondern es muss dann schon auch einen Nutzwert haben oder einen Spaßwert haben oder sonst irgendwas haben, sodass dass ich mich dann für das Thema entscheide. Und ich würde es auch nicht übertreiben. Es geht jetzt gar nicht darum, ich komme ja von der Optionalität, aber ich würde es dann schon wieder runterdampfen, dass es einfach nur ein paar wenige Möglichkeiten gibt und die vielleicht dann erst im Prozess sehr mächtig werden, weil du eben unterschiedliche Optionen hast, wie du welchen Content du nimmst, wie du ihn aufbereitest, was du da reinnimmst. Aber das ist für mich sozusagen eine Shopping-Welt, die wir nicht haben und die, glaube ich, auch einen Unterschied machen kann für bestimmte Themen. Und wenn ich das sage, ich fürchte schon immer das Schlimmste, weil ich dann genau, dann ist es wieder so aufgesetzt. Und das meine ich nicht, ne? dass man wirklich Innovation der Innovation wegen macht. Das ist überhaupt gar nicht mein Bestreben, sondern ich sehe das schon als, wie soll ich sagen, entweder eine kundenbindende Maßnahme oder eine Experience-steigernde Maßnahme oder was auch immer dann das Moment dabei ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht alles dasselbe im Onlinehandel, sondern das hat unterschiedliche Richtungen und daraus wird dann sicherlich auch wieder entstehen, was ist denn dann das Moment, was die Leute am meisten fasziniert und das könnte dann einen neuen Standard geben. So wie ich halt jetzt, glaube ich, mal jetzt spekulieren würde, würde ich sagen, so der Amazon-Standard der letzten 20, 25 Jahre könnte jetzt rüberdriften zu einem TikTok-Shop-Standard, Entertainment in diesem Bereich. Und damit löst TikTok ja nicht alles ab, sondern wer einkaufen will, buying will, hat immer noch Amazon. Aber wer halt Shopping will, sich inspirieren etc., der hat einen TikTok-Shop. Und das ist jetzt mal das aktuelle Spektrum. Aber damit kannst du keine Möbel kaufen, kannst du keine hochpreisigen Produkte kaufen. Lebensmittel kann sich komplett was anderes rauskristallisieren. Hat man einfach andere Probleme zu lösen, ne? Wenn man den Kühlschrank füllt, als wenn man jetzt sich da einkleidet oder einrichtet oder so. Und das sind die Richtungen und die, also ist jetzt kein Thema, was ich jetzt, ich glaube, das Thema, das hätten wir vor 10 Jahren oder 15 Jahren genauso sprechen können. Die Problematik ist seit jeher da. Aber ich glaube, jetzt tun sich Fenster auf und Möglichkeiten auf, wo man das machen kann und wo es, glaube ich, wichtig ist, einfach so ein bisschen zurückzutreten von dem, was man jetzt hat und zu überlegen, ja, was gibt es denn eigentlich noch für Alternativen und für Möglichkeiten? Und dann vielleicht nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, ja, ist das was für uns? Ist das was für unsere Zielgruppen, Kunden? Und vor allen Dingen, eigentlich, ich sehe es nicht als Händleraufgabe, das zu machen, sondern einfach auch an die Tech-Provider das Signal zu senden. Also wenn es da was gäbe, hätten wir schon Interesse, da einfach mehr machen. Und da fehlt es ja so ein bisschen. Deswegen, wir bewegen uns im theoretischen Rahmen, aber darum soll es ja gehen.
Als Händler würde ich da an der Stelle einfach nur sagen, dass man die entsprechenden Programmierschnittstellen und auch die internen Prozesse und auch vielleicht auch das Mindset dann haben muss, um dann entsprechend bei solchen Sachen auch andocken zu können oder die dann aufs eigene Angebot rauflassen zu können, von wo auch immer es kommt.
Jetzt habe ich noch einen Punkt. Jetzt haben wir uns so reingesteigert in das Thema, eigentlich in eine andere Richtung, als ich gedacht.
Wie wir das immer machen, ja.
Ja, wie wir das immer machen, ja. Und leider überlegen wir uns ja vorher was, unabhängig voneinander, sodass wir was zum Austauschen haben. Was mich am meisten überrascht hat, wo ich gedachte, ach so, smarte Agenten ist eigentlich ein Thema, da ist es wichtig, sozusagen sich über die Eingabe Gedanken zu machen und dann, was will ich als Ergebnis in erster Linie? Was super spannend rausgekommen ist, ist eigentlich die Präsentation der Ergebnisse ist auch ein super spannendes Feld. Also du kannst da dann auch Welten kreieren, ist jetzt sehr fluffig ausgedrückt. Mhm. Also du kannst da dann auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten spielen. Es geht nicht darum, jetzt nur ein Bild oder ein Ergebnis oder ein Set an Produkten rauszubekommen, sondern da kann dann beim Ergebnis erst die Inspiration auch eintreten und nochmal dann auch quasi erstmal eine Basis bekommst und dann einen Einstieg bekommst. Wo wir wieder beim Thema sind, wie konfiguriere ich, ne? Das könnte auch eine...
Ja. Schönes Beispiel dafür übrigens, Perplexity, die LLM-basierte Web-Suchmaschine, die haben neulich gesagt, dass 40% der User-Tätigkeit ausgelöst wird von den Anschlussfragen, die dann dargestellt werden. Also man gibt ja etwas ein und dann bekommt man die Antwort, die synthetisierte Antwort, und danach passend dazu kann man tiefer ins Thema einsteigen. Da gibt es dann 3-4 Anschlussfragen, die auch von Perplexity automatisiert erzeugt werden. Und da haben sie gesagt, dass dann 40% der ganzen Tätigkeit, die auf Perplexity stattfindet, dann da nochmal. Also das hat mich sehr überrascht und passt aber genau in das rein, was du gerade gesagt hast.
Ja, wobei ich muss in dem Fall muss ich wieder einwenden, es geht nicht um Frage-Antwort bei mir, sondern auch andere Möglichkeiten, ne?
Das war nur als ein Beispiel von der Darstellung, was an Segmenten in der Darstellung da sind. Ja, das ist mir schon klar.
Also war ein gutes Beispiel. Guter Hinweis. Ja, ich bin voll bei dir, aber nicht, dass man jetzt wieder denkt, ich müsste jetzt erstmal so ein Frage-Antwort-Spiel machen. Nee, sondern es entsteht dann eben aus dem, was dann da ist, siehst du ja, wo es die Kunden hintreibt oder was sie eigentlich möchten, ne? Und das ist für mich auch so also du kannst den Einstieg oder die Verzweigung, wo auch immer du die ansetzt, dann. Aber du musst ja nicht sofort beim ersten Blick sozusagen die Mächtigkeit deines Systems vermitteln. Und das finde ich genau das Spannende. Aber das macht ja auch KI aus, sozusagen, dass das ja so was jetzt früher der Suchschlitz war, auch das ist schon sehr viel mächtiger als was man sieht, ist jetzt quasi das Chat-Interface. Und das fasziniert mich halt sehr. Und das hat mich eben überrascht, weil ich da gar nicht gedacht, mir hat die Fantasie gefehlt, wirklich, oder ich bin da zu nüchtern, mehr als Ergebnisse zu erwarten. Also klassisch. Damit wäre ich schon zufrieden gewesen, wenn ich sozusagen mir Aufgaben überlege und dann bekomme ich das. Also auch zum Beispiel so begleitende Agenten natürlich, sodass man nicht dauernd da sein muss, sondern dann, wenn eben, keine Ahnung, irgendwas erscheint oder irgendwas passiert oder so, dass ich dann getriggert werde. Nicht mit Pseudo-Push-Notifications sozusagen, wie es jetzt passiert, meistens irgendwelche Preistrigger, sondern wirklich bei Themen, die mir sehr am Herzen liegen, ist das einfach eine Möglichkeit, wo du quasi das nebenher laufen lässt und so einen Einkaufsbegleiter hast. Also um nur noch ein paar andere Ideen zu geben, wie man das Thema denken kann, weil wir haben das jetzt eigentlich schon sehr intensiv behandelt. Wir hatten eine Spezialausgabe machen sollen, aber heute wollten wir eigentlich so ein Update machen, so einen Überblick zu unterschiedlichsten Themen.
Genau, dann lass uns doch auch mal zum nächsten Thema übergehen. Und du wolltest auch noch über Nextdoor und Nearby Services sprechen. Das war dann der Sprint im Februar.
Den er dann genau. Und der ist immer so ein bisschen, Das weiß ich, das ist kein populäres Thema, weil die letzte Meile und alles drumherum, das wird immer sehr als kostenintensives, ist das wirklich notwendig, Thema betrachtet. Aber A, tut sich ohnehin beim Food-Bereich super viel und B, ist die Themen, ich formuliere es mal anders, ich habe es jetzt bewusst Next-Door-Service genannt und nicht Last Mile. Mhm. Also diese Themen oder Local und unter Local Commerce lief das ja auch eine Zeit lang. Wie heißt das? Ich suche jetzt gerade nach dem Wort. Nearby Services ist manchmal auch als Begriff. Also Smartphone getrieben, du bewegst dich irgendwo und hast dann eben unterschiedliche Optionen. Das haben wir mal eine ausführliche Ausgabe gemacht, als es Wish noch gut ging, würde ich nicht sagen, sondern als Wish sozusagen so eine Initiative hatte, wo wir uns überlegt haben, wer ist eigentlich in der Lage, sowas hinzubekommen, nearby. Und interessanterweise, TikTok ist in der Lage, das mal zu machen. Mhm. Wenn du TikTok nutzt und dann hast du diese Information, könntest du machen. Da ist es wieder ein bisschen eingeschlafen, weil die anderen Händler ja nicht so, also Händler ticken eh nicht so, weil sie ja ihre paar Läger haben und bis auf Quick-Commerce, was jetzt ein bisschen ja, dahin ist, hatte niemand so einen dezentralen Ansatz, sodass das Sinn macht. Deswegen tendenziell Marktplätze, Smartphone, mobil getriebene Marktplätze haben diese Möglichkeit. Deswegen, das finde ich schon ein super spannendes Themafeld. Nearby jetzt, nicht im klassischen Sinne Click und Collect, dass ich eben gucke, wo der Händler noch sein Produkt hat, sondern wirklich umfassend vom Kunden her gedacht. Und auch optional, ist es günstiger, wenn ich es geschickt, oder sag mal, ist es bequemer, wenn ich es geschickt bekomme, oder ist es günstiger, wenn ich es irgendwo abholen kann oder dann bekomme. Und das andere Schlagwort, was ich in dem Kontext noch bringen möchte, Nahversorgung als Thema. Das ist eigentlich so das andere Spektrum immer, dass man ja trotzdem sich fragen kann, muss denn alles, was online bestellt ist, wirklich durch das ganze Land und durch die halbe Welt geschickt werden? Oder hat man nicht Ansätze, die einfach ökologisch bewusster sind, wo man das einfach optimiert und im Grunde das, was man jetzt ja auch in der Nachbarschaft, im Supermarkt oder wo auch immer bekommt, einfach über das Smartphone abgewickelt dann bekommt. Das ist für mich das gesamte Spektrum. Es braucht eben diese Komponenten zum Teil. Also es braucht eine Last-Mile-Komponente oder ich würde sie zumindest gerne drin haben. Man könnte es auch anders rangehen. Und das war eigentlich auch eine super interessante Session, so ein bisschen eine herausfordernde, weil du hast, Rupert arbeitet immer gerne mit Referenzbeispielen natürlich und was ist so in anderen Bereichen populär und da ist das nicht so leicht möglich. Aber was ich zum Beispiel interessant fand, so die Impulse, die da kamen, dass man eben es nicht nur so denken muss, so klassisch aus Händlersicht und Shoppersicht, sondern dass man da auch sehr peer-to-peer orientiert denken kann und sehr community orientiert. Also das ganze Thema Secondhand dann wieder, wie weiß ich, wo ich von wem was bekommen kann, relativ lokal abgewickelt, also nicht so eBay-Kleinanzeigen groß. Das kommt dann meistens auch in den lokalen Raum runter, aber da kann man sich eben auch sehr starke Peer-to-Peer-Services vorstellen und das andere gemeinsam Dinge entweder kaufen oder nutzen oder sonst irgendwas machen. Das ist natürlich auch auf lokaler Ebene sehr, sehr viel leichter möglich. Und das fand ich auch eine interessante Denkrichtung in dem Themenfeld. Also das um es mal vielleicht abzukürzen, weiß ich noch nicht, aber um mal die ganzen Punkte jetzt mal im Vorhinein gleich abzuhandeln. Das waren die Richtungen, in die es ging.
Geht natürlich dann auch ein gutes Stück weit weg vom Selbstverständnis eines Händlers oder eines Online-Händlers.
Total.
Aber das ist ja dann immer auch die Frage, ne? Ist das, was ist die Aufgabe, die ich für die Kundinnen erfülle und was geht links und rechts und darüber und darunter noch, was genau das berührt, was ich für die Kunden als Aufgabe mache?
Das ist ja schon der Punkt, man darf es nicht vom Händler ausdenken. Also dann ist man ohnehin verloren. Weil welche Möglichkeiten hat der Händler und welche Interessen hat der Händler? Ich glaube, damit revolutioniert man das ganze Thema nicht. Sondern auch, wir hatten ja eine Ausgabe auch zu Green Retail gemacht. Da fällt vieles davon rein. Und alle Händler geben ihr Bestes, um das alles verträglicher, ökologisch verträglicher und grüner in Anführungszeichen zu machen. Aber du siehst genau, da ist der Wunsch eher da und ob das dann alles so sinnvoll ist, ist ein anderes Thema. Und hier kannst du Themen neu denken. Und das Interessante ist jetzt auch, manche werden sagen, aber das gibt es doch schon ewig und das hat nie funktioniert. Und ich bin ja, das sehe ich genauso, aber manchmal ist halt die Zeit gekommen für ein Thema und für einen anderen Ansatz. Und auch interessant finde ich durchaus, dass in dieser Mobile-Phase vieles noch gar nicht wieder probiert wurde, was schon mal in der vorherigen Phase angegangen wurde. Und gerade so gemeinsam shoppen klingt auch schon wieder, das bringt einen schon wieder so eine Richtung, die ich nicht möchte. Aber Dinge gemeinsam angehen. Also eher, ich bin ja ohnehin so ein Freund von Nutzen statt Kaufen. Also mal so zu denken. Den Handel ist es dann gar nicht mehr, aber das Thema so zu denken. Und dann kommt man meistens, driftet man in Richtung Abo-Modelle oder Mietmodelle etc. ab. Aber nur mal den Gedanken, wir sind eine Gemeinschaft, wie auch immer, kann familiär geprägt sein, kann aber am Ort geprägt sein und wir wollen bestimmte Themen gemeinsam nutzen und kaufen und uns beteiligen oder wie auch immer man es dann formuliert. Da kommt man auf andere Modelle und auf andere Ideen und auch, also mir hat ja die Green Retail-Ausgabe sehr gut gefallen, weil du da das Thema Green Retail als Plattform sehr gut aufgemacht hast und einfach beschrieben hast, ja, gut wäre, wenn erstmal die Infrastruktur da wäre und dann drauf aufgehend kann man dann sich solche Lösungen überlegen. Und Infrastruktur heißt in dem Fall halt eine sehr dezentrale Logistik, die nah am Kunden ist. Und sobald ich die quasi habe, ist es möglich. Deswegen zum Beispiel sind das alles keine Themen, die ich national angehen würde, sondern das sind im Grunde community-orientierte Themen. Aber die sind halt nicht im Sinne von, ich rette jetzt den stationären Handel, so wie wir es oftmals haben, so im lokalen Bereich, sondern wie ich bin in einem Viertel oder kann auch größer natürlich sein, ich bin an einem Ort und überlege mir dann, wie kann ich für den Ort gute Möglichkeiten entwickeln, um einfach eine Produktnutzung, Produktaustausch, Produktkauf in irgendeiner Form hinzubekommen. Auch Service. Service ist für mich immer drin als Thema.
Ist ja bei den Themen ja immer die große Frage, ne? wie dann die Arbeitsteilung aussieht oder die Partnerschaften und wie sich das verteilen kann. Gab es da irgendwelche Durchbrüche oder interessanten Dinge, die du da sagen kannst? Weil ein Thema ist, was wir hier ja im Podcast viel darüber sprechen, ist, dass aus den Lebensmittellieferanten eine sehr robuste Infrastruktur erwächst, die sich dann auf ganz viele Dinge verteilen kann. Haben wir ja auch in unserer Ausgabe mit Per Schader ausführlich auch nochmal drüber gesprochen und da auch gelernt, dass es dann in anderen Ländern schon erste Pilotprojekte dann auch was Picknick macht, da schon gibt, ne? Das sind ja dann so die interessanten Themen, weil sich bei sowas ja immer dann auch so die Frage stellt, wie kann das überhaupt zum Laufen kommen, solche Dinger, ne? Das spielt ja immer mit rein. Also gibt es da irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist mal aus einer Richtung, die hat mich jetzt überrascht oder etwas in der Richtung?
Nee, mich hat überhaupt generell das überrascht, diese Peer-to-Peer-Community-Ansätze und vor allem das Thema, was da immer reinspielt, ist das Thema Vertrauen. Also deswegen macht man es ja lokal oder versucht man eben da einen Vertrauensmoment reinzubekommen, sodass man nicht das Gefühl hat, entweder mit über den Tisch gezogen oder wenn ich das mit jemand zusammentue, dann sind die halt nicht, ticken die anders als ich. Deswegen will ich lieber, also jeder kauft sich seine Bohrmaschine oder keine Ahnung, seine Themen dann. Und nein, wobei ich, also nein jetzt auf deine Frage, aber generell, was ich da super interessant fand, dass gar nicht so sehr online getrieben zu denken, sondern halt sich überlegen, wie kann das im Viertel aussehen? Also gemeinsame Lagerräumlichkeiten, gemeinsame Nutzungsräumlichkeiten. Also von dem Ansatz komme ich da eher. Also es ist eine komplett andere Welt, als was wir vorhin besprochen haben. Sonst geht da eigentlich eher darum, wie kann ich mir vorstellen, das quasi im lokalen Raum zu bekommen. Wir sprechen jetzt sehr stark über Nahversorgung und letzte Meile etc. Nicht so sehr über das Nearby-Thema, das wäre nochmal ein komplett anderes. Aber da einfach, das ist ja ohnehin was wir auch schon oft gesagt haben, alle hängen so an der Innenstadt, aber es geht nicht darum, die Innenstadt wieder zu reaktivieren als Politiker, irgendwie ein Lokalpolitiker, sondern es geht darum, sich Gedanken zu machen, wie schaffe ich es, eine zeitgemäße Infrastruktur hinzubekommen, die einfach jetzt die Möglichkeiten nutzt, die da sind. Und das war für mich eigentlich so das Moment. Das heißt, wenn wir da nochmal einen Update oder Vertiefung machen, das wäre die Richtung, in die ich da gehen würde. Das sind natürlich, die Sprints sind ja bewusst, deswegen heißen sie ja Sprints, super kurz, um auf Ideen zu kommen und da erstmal so ein Denkimpuls auch zu haben. Und deswegen wird das auch jeder anders wahrgenommen haben. Also das ist halt jetzt meine Sicht und mit den Überlegungen, die ich mir vorher gemacht habe, eigentlich das, was ich so gelernt habe oder was ich für mich wieder neu entdeckt habe. Aber das ist für mich, das ist, glaube ich, so die, das kann unheimlich helfen im Lokal, sagt man Gemeinde, in der Gemeinde, ja, ne? Also im Viertel, da mit Innovationstreibern, mit Startups oder was auch immer, also es können ja auch etablierte Unternehmen sein, das ist ja jetzt kein, auf dem lokalen Rahmen kein Massenthema, aber ich glaube, da kann einfach, können super Testcases sein, die sich dann entsprechend übertragen lassen und wo man dann schon eine große Plattform, Infrastruktur etc. aufbauen kann.
Also bin ich voll bei dir. Das haben wir, da haben wir ja auch mal in der Folge, auch, ich weiß gar nicht in welcher Folge, das war auch mal ausführlich drüber gesprochen. Ist natürlich das Problem, dass wir da vom Mindset her gerade noch an der anderen Stelle sind und dann natürlich dann über die E-Bikes von Flink und Gorillas berichtet und sich aufgeregt wird und die Stahlkolonnen, die Innenstädte zustellen, die Privatautos, die werden einfach ausgeblendet. Ja, ich bin gespannt, wie viele Lieferfahrzeuge in zweiter Reihe stehen müssen, bis da sich dann auch bei der Lokalpolitik dann vielleicht etwas ändert, dass man da an anderen Stellen ansetzen muss. Aber da bin ich, glaube ich, skeptischer als du.
Wenn die ganzen Autos verschwunden sind, dann haben die Lieferfahrzeuge auch Platz, um da.
Na, aber aktuell werden sie ja immer noch mehr.
Also das stimmt. Aber ich hab bewusst auch das Sharing-Thema jetzt nicht so explizit reingebracht. Aber das sind alles Komponenten, die da reinfallen. Und ich glaube halt, ja, es geht aber jetzt nicht darum, also das sage ich auch mal dazu, mir geht es dann nicht darum, Lösungen zu bieten, jetzt im ersten Schritt.
Ja, ja, genau.
Impulse zu bringen.
Genau, Impulse. Denkanstöße.
Ja, und ich maß mir auch nicht an, deswegen ich bin da auch ein schlechter Berater, sondern es geht ja wirklich darum, ich glaube, jedes Unternehmen oder jedes Viertel weiß dann selber, was es machen kann. Aber du musst halt wirklich da über deinen Schatten springen und dir eine andere Welt vorstellen können,
ja,
die aber große Vorteile hat. Also,
und es gibt ja auch Bauteile, auf die man zugreifen kann oder vielleicht auch potenzielle Partner für so etwas, auf die man auch zugehen kann. Es gibt ja auch diese lokalen Netzwerke. Nextdoor ist hierzulande aktiv. Nebenan ist eine deutsche Variante, die ja dann zum Teil auch, ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt deutschlandweit vertreten sind oder ob sie nun in den Städten bisher, weiß ich gar nicht, aber die gibt es ja schon relativ lange beide, mittlerweile hierzulande. Und ja, jetzt zumindest hier, bitte?
Ja, also selbst bei uns. Also
ich bin ja selbst in München sind sie schon.
Nicht München, ich bin ja vor München. Also
aber das ist ja zum Beispiel auch das Interessante dann, ne? Dass sie dann zum Beispiel dann da auch, dass man dann, wenn man seine, man kann ja privat da seine Adresse angeben und dann wird man auch, dann gibt es auch einen, ich weiß gar nicht, ob bei nebenan, das ist bei, wird bei beiden gleich sein, dass man dann auch quasi die Möglichkeit hat, alle, also ein Chatraum für alle Leute im Haus, ne, dass man dann, dass man die anschreiben kann. Ist natürlich immer so abhängig davon, dass das auch genutzt wird und so weiter und so fort. Aber das sind ja dann auch Dinge, wenn man in die Richtung etwas machen will, wo man nicht an jeder Stelle bei Null anfangen muss. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade bei so etwas, wenn man sowas lokal machen möchte, dass das ja ganz schwer ist, was hochzubekommen. Und das macht ja auch einen Unterschied zu heute oder vor 5 Jahren oder vor 10 oder vor 15 Jahren, wo vor 15 Jahren das undenkbar war, hat man heute eben Dinge, an die man vielleicht andocken kann oder die man anzapfen kann.
Ja, aber ich glaube, ich würde es tatsächlich auch die dann sehen. Also die brauchen ja auch Geschäftsmodelle oder andere Möglichkeiten. Hm. Das könnten Impulsgeber sein. Es gab ja mal eine Zeit lang auch Lokalisten oder sowas. Also diese lokalen Netzwerke, die sich nicht durchgesetzt haben. Aber selbst wenn es die nicht machen, dann hätten auch die TikToks und die Instagrams und wie sie alle heißen, die Möglichkeit, die sind halt nicht so positioniert und das ist jetzt nicht in das erste Thema. Ich finde es bei TikTok immer super spannend, was immer etwas übersehen wird, dass die ja auch mit Gutscheinen und alles Mögliche arbeiten. Also deswegen, die können auch, die sind auch super jung als Unternehmen. Also da bin ich so sehr gespannt, was die in 5 oder 10 Jahren machen. Also so ein bisschen wie das frühe Facebook ist TikTok eigentlich jetzt. Und man denkt schon, das ist 1:1 Wettbewerb. Aber wenn man sagt, wo war Facebook vor 10 oder 15 Jahren? wo man auch schon dachte, es gibt schon vergleichsweise lange. Mhm. Und was ist dann daraus noch geworden? Also gerade wenn man in China anguckt, was das TikTok-Pendant dort macht und wo es, also teilweise auch die Ambitionen und wie es dann teilweise eben auch nicht weiterkommt, weil natürlich schon Wettbewerb da ist. Aber sie haben eben diese ganze lokale Thema, hätten sie auch.
Und die Popularität, die immense Popularität von so einer App, die strahlt ja dann auch in der Nutzung ab. Ne? Also wenn man muss ja sich immer auch vor Augen führen, dass ja auch Google mittlerweile auch anspricht, dass die TikTok-Suche auch eine Herausforderung für sie darstellt.
Ja, ich habe jetzt erstmal frei gedacht, ohne irgendwo anzudocken, ja. Erstmal die Möglichkeiten. Aber man sieht da natürlich auch sehr schnell, wer da gute Karten hat. Und gerade bei dem Thema jetzt, Nextdoor sind das immer die Mobile Player. Also wer einfach da schon, also wirklich ernsthafte Mobile Player, nicht nur die eine App haben, sondern die das auch dann spielen können. Da sind ja jetzt auch einige entstanden. Aber auch da ist halt, der Onlinehandel steht da schon sehr, sehr schlimm da. Also der ist immer abhängig von irgendwas anderem. Und deswegen bin ich halt gespannt, ob sich da eine andere E-Commerce-Infrastruktur, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, etablieren kann. Das kann parallel immer passieren, aber die anderen haben es natürlich einfacher, aber die haben kein Interesse dran. Also deswegen ist so, das ist super schwierig und deswegen bin ich da jetzt auch nicht unbedingt, bei all diesen Themen, glaube ich, bin ich nicht so hoffnungsfroh, dass ich sage, morgen wird die Welt anders aussehen und da haben wir doch schon Möglichkeiten, wie das aussehen könnte. Da bin ich zu lange dabei, dass ich weiß, das können auch nur schöne Ideen sein und dann sind sie halt in 5 Jahren oder in 10 Jahren immer noch schöne Ideen. Also ja, ja. Das ist es halt. Es muss schon.
Da muss man, also das habe ich auch im Vorfeld, als ich darüber nachgedacht habe, was kann man denn so erwarten, auch für die nächsten Jahre oder was wird denn kommen, ist mir dann aufgefallen, dass halt dass die Web 2.0-Phase und das ganze Social hat 2004, 2005 angefangen und jetzt 20 Jahre später sprechen wir mit TikTok Shop das erste Mal davon, dass das etwas gute Aussichten hat, Social-Dynamiken, Inspiration und so weiter in den Onlinehandel reinzubringen.
Ja, also das ist die Ernüchterung, glaube ich, für jeden oder speziell, also für mich speziell.
Speziell für dich, Jochen.
Speziell für mich, aber ich glaube für uns beide, dass es unheimlich lange dauert, bis man davon, und wir haben, ich hatte Social Commerce Studie oder Report 2008, glaube ich, veröffentlicht, also wo wir dachten, ja, es ist schon relativ spät jetzt, weil du da sagst, das ging schon vorher, aber da konnte man sich erst so ein Bild machen und hatte auch so ein paar Beispiele, um einfach darzustellen, was könnte denn Social Commerce alles sein oder Social Shopping in dem Bereich. Und das kann man sich ja nochmal durchlesen oder so. Viele Beispiele gibt es dann nicht mehr, aber die Ansätze sind ähnlich. Und da war das auch das ein sehr, sehr breites Spektrum, ja. Und das, aber das finde ich halt jetzt das Interessante. Das ist, glaube ich, mein Thema jetzt für die nächste Zeit, so ein bisschen auch von User-Generated Content zu künstlich generiertem oder meinetwegen synthetisch generierten. Das, glaube ich, so sagt man es auch nicht, ne? Synthetisch sind die Ergebnisse, aber generiert werden sie weiterhin künstlich. Und deswegen ist das so ein bisschen Déjà-vu, wo ich mir genau vorstellen kann, in welche Debatten wir reinrennen und was da alles kommt. Ja, ja. Aber es sind halt nicht mehr die bösen User, sondern es ist diese böse Technologie, die.
Ja, ja, genau. Das wiederholt sich halt schon ganz viel, ganz, ganz viele Parallelen, die man zu den Nullerjahren da jetzt ziehen kann.
Ja. Aber man sieht da eben auch, was das dann für eine Dynamik, also es war ja auch eine unberechenbare Dynamik. Also wir hätten jetzt ja nicht vorhersagen können vor 2004, 2005 sozusagen, in welche Richtung es geht. Also das, was wir damals mit Blogs und Web 2.0 Features etc. hatten, das hat einfach durch Mobile nochmal eine ganz andere Dynamik genommen und viel, viel stärker rein in die Lebenswelten der Leute, was am Desktop noch sehr kurios zum Teil angemutet hat. Und ähnlich, glaube ich, kann man es jetzt nicht vorhersehen. Und deswegen finde ich, ist es einfach. Ich finde es einfach spannend, sagen wir mal so rum. Ich mache das ja gar nicht, weil ich jetzt die Zeit gekommen sehe für diese ganzen Themen, sondern ich glaube, gerade Exciting Commerce war eigentlich für mich immer der Punkt. Wir sind jetzt sehr Richtung Wachstumsthemen gedriftet, weil die Branche halt eine unheimliche Dynamik genommen hat. Aber Innovationsthemen und andere Ansätze, Alternativen war immer ein Thema, was mir Spaß gemacht hat und wo ich, glaube ich, jetzt. Also ich bin so ein bisschen, leider bin ich zu alt dafür, um mir diese Grundbegeisterung zu behalten. Also, dass man jedes neue Tool oder jede neue Anwendung, die man sieht, sofort sagt, das ist jetzt das nächste Ding und auf das baue ich und das ist es das. Und so müsste man eigentlich jetzt den Markt beackern und sagen, also es müsste Publikationen, Podcasts oder was auch immer geben, die einfach da sagen, hey, das ist super spannend und das ist jetzt super jung und wirkt noch super eigenartig, aber das hat revolutionäres Potenzial. Und ich bin da so ernüchtert.
Aber du bist ja, du hast ja deine TikTok Skepsis hast du dir ja auch von Jüngeren dann nehmen lassen und anstecken lassen.
Ja, deswegen probiere ich das tatsächlich jetzt mal aus. Also auch mit Christina Mertens vom WeCommerce-Podcast, die mich da so, wie soll ich sagen, ins Denken gebracht hat, weil sie einfach anders argumentiert hat und dann eben aus dieser, ja, das haben wir schon hundertmal gesehen und funktioniert nicht, das war ja im Wesentlichen meine Argumentation, mich dann in Modus gebracht hat, ui, ja, aber vielleicht ist genau das jetzt das, was tatsächlich funktionieren kann. Und deswegen suche ich auch den Austausch zunehmend. Wir werden es da regelmäßig, eigentlich monatlich, versuchen, auch so eine Social-Podcast-Ausgabe machen, weil ich auch Ihren Ansatz super interessant finde, wie sie tickt und was sie gerne nutzen würde, was aber nicht da ist und welche Krücken sie sich baut.
Ja.
Damit sie es so hinbekommt. Und das ist eigentlich, und das glaube ich, hat die gesamte Generation, die mobile aufgewachsen ist.
Die ja überhaupt noch nicht abgeholt wird von dem, was da jetzt am Markt ist. Ne? Genau.
Überhaupt nicht. Und das ist auch.
Und das ist ja genau das Signal, auf das du als Startup wartest oder hoffst, ne? Oder wie auch immer.
Also ich würde da eben nicht auf die alteingesessenen Online-Shopper gehen. Die haben sich halt an was gewöhnt, was ja auch funktioniert. Das ist ja auch alles auf einem okay-Level okay. Ich sage immer befriedigend bis ausreichend. und die anderen, also jeder kann es nutzen, ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber das ist jetzt nicht das Ultimative, was man sich vorstellen wollte und könnte. Und ich glaube, das kann man jetzt so ein bisschen, deswegen ich versuche es mit XI immer so Beyond AI zu machen, so ein bisschen, weil ich zwar die ganzen AI-Entwicklungen spannend finde, aber gleichzeitig, der E-Commerce ist so weit hinterher. Ich habe mir das eben neulich wieder gedacht, also ich habe ja jetzt viel gelesen über China und so, und wenn zum Beispiel in einem TikTok-Buch, die Anfänge von TikTok, dann siehst du einfach auch, woher wir kommen in dieser Webwelt und wo wir noch sind im E-Commerce. Und da sind wir halt noch in der Yahoo-Verzeichnis-Katalogstruktur-Welt, wo man alles super schön geordnet hat und dann einfach die nächste Revolution den Suchschlitz hatte, damit man ein bisschen weiterkommt. Aber im Grunde, im Online-Shop ist alles so geordnet, du brauchst gar keinen Suchschlitz. Du hast irgendwie das Ganze, dein ganzes Produktuniversum, hast du da noch schön in der Datenbank mäßig sozusagen abgelegt, sodass du es strukturiert hast. Und das ist allein schon absurd, wenn man sich das vergegenwärtigt. Das ist eine 90er-Jahre, Ende 90er-Jahre quasi Logik. Und auf die setzen immer noch alle. Und das ist für mich so das Absurde. Aber auch das machen wir alle 5 Jahre, dass wir uns darüber aufregen. Und da haben wir uns schon bei Mobile aufgeregt. Jetzt bei AI regen wir uns wieder drüber auf. Also jetzt natürlich im Rahmen, weil jetzt sind wir ja gesetzter. Jetzt merken wir es an. Aber wenn man es jetzt mal analytisch betrachtet, so ist der Stand. Ja. Wir sind Yahoo-Verzeichniswelt. Und wo sind AOL und Yahoo inzwischen? Also sind sie noch relevant? Oder?
Und die Versandkataloge, die davor kamen.
Ja. Und selbst ein Google mit dem Suchmodell muss sich einfach die Frage stellen, ja, ist das noch das zeitgemäße Modell? Und das fand ich so interessant, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber Interfaces hatten wir vorhin schon behandelt, müssen wir gar nicht so tief eingehen. Das ist das Interessante, was ich so interessant fand an TikTok, diese Kurzvideomechanik tatsächlich hinzu, also über das Thema quasi eine ganz andere Welt zu schaffen und dann auch noch nutzergenerierte Kurzvideos. Also es gab ja andere Versuche, wo man das vorproduziert hat und alles macht. Super komplex. Und das Zweite, und da eine Anmerkung zum Interface möchte ich noch sagen, weil da können wir wieder alles durchgehen. Was hat sich anderswo etabliert von Swipen? Fand ich so interessant, sozusagen Swipen Tinder versus Swipen bei TikTok hatte ich auch nicht so explizit im Kopf, weil es eben nicht ein Durchscrollen ist, wie man es bei Wish und bei anderen hatte, sondern weil die Videos erlaufen, kann man aktiv weitergehen. Und das sind alles so Mechaniken, wo ich mir auch denke, WhatsApp hat eine andere Logikstruktur mit Threads oder wie auch immer du das dann organisierst. Und wo ist das im E-Commerce abgebildet? In keinster Weise. Also es, wie gesagt, es soll nicht um aufgesetzt gehen, sondern es muss dann schon irgendwie einen Sinn haben. Aber nichts davon ist wirklich, also in der Breite ohnehin nicht, aber nicht mal ansatzweise, dass du sagst, okay, es gibt dann immer so ein paar Nischenplayer, wo, sozusagen, wo man darauf verweisen kann. Nee, wir haben so unsere klassische Verzeichnislogik und wenn wir gut sind, haben wir einen Filter drauf, speziell im Food-Bereich, der das ein bisschen entschärft. Dann sind wir aber schon gut. Also, und das ist im Grunde zu wenig für, glaube ich, für die nächste Zeit und im Wettbewerb jetzt mit den asiatischen Playern und mit dem, was jetzt da plötzlich auch möglich wird. Kommt natürlich aus einer komplett anderen Richtung, aber auf jeden Fall, es werden spannende Zeiten. Also ich glaube, wir werden da noch das ein oder andere Update machen können zu diesen Themen.
Ja, ist auf jeden Fall immer noch sehr viel Brachland. Und das ist natürlich dann auch das Potenzial oder die Gefahr, wie auch immer man es nennen will, ne? Dass da natürlich dann Player von der Seite kommen oder aus dem Ausland kommen und dann die mobile Generation, sage ich mal, besser abholt, die sich jetzt noch mit Krücken dann behilft.
Also worauf ich jetzt spekulieren würde zum Beispiel ist, weil es ist ja natürlich ein Investorenthema. Möchten Investoren das Thema jetzt angehen oder nicht? Und Investoren stehen ja auf Lean-Modelle in jegliche Richtung. Deswegen spekuliere ich sehr stark darauf, dass marktplatzartige User Interfaces, Möglichkeiten kommen, die mit relativ kleinem Team, aber mit smarten Lösungen Dinge bauen, die die ganzen Produktsortimente anbinden können und dann einfach von der Experience her unterschiedliche Möglichkeiten bieten. Also da glaube ich auch, also da sehe ich akut die größten Chancen. Hm. Ich würde mir anderes durchaus wünschen, aber ich glaube, wenn VC-Unterstützung da wäre, also kapitalseitige Unterstützung dann da wäre, dann in solche Modelle und da bin ich jetzt mal gespannt. Also da warte ich jetzt die nächsten 3 bis 5 Jahre und ist auch wieder, also ich sage jetzt auch nicht, dass die im Kern E-Commerce kommen, sondern es ist ja auch so interessant an dieser Andreessen Horowitz Initiative, Gen AI Marktplätze. Sie verweisen ja darauf, wo sind die Marktplätze entstanden in den letzten Jahren. Das waren ja die Ubers und das waren die Airbnbs und das waren komplett andere Herangehensweise. Aber mit anderen Modellen und mit anderen Möglichkeiten einfach, die sehr viel da drin hatten. Also deswegen, wenn ich es jetzt konkret, ich erwarte nichts, aber wenn ich was erwarten würde, dann aus diesen Bereichen, weil ich sehe nicht gerade so die Innovationsoffensive im E-Commerce, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch so, also auch da abschließend von mir würde ich da auch immer mit einem Blick auf die Wertschöpfung und die Arbeitsteilung drauf schauen und was sich da mit den technischen Möglichkeiten daraus ergebend dann da verschieben kann. Und da denke ich, dass da auch interface-seitig, da werden wir, glaube ich, auch eine Arbeitsteilung dann sehen werden. Also davon gehe ich stark aus.
Also vielleicht da noch als Anmerkung, weil man immer das...
Heute werden wir nicht fertig.
Ich muss leider, weil... Wir überziehen. Wir überziehen stark, aber trotzdem, einen Punkt muss ich noch loswerden, weil immer unterschätzt wird, wie groß die Teams am Anfang waren. Die waren alle nicht groß. Dann liest nach, wie groß war das WhatsApp-Team, wie groß war das TikTok-Team, also in China oder so, das Musical.ly-Team, das quasi TikTok jetzt ist. Und dann siehst du, meine Güte, das waren ein paar Dutzend Leute Maximum und die das quasi dann erdacht, getestet und in den Markt reingebracht haben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich dieses Argument, Tech ist es und das ist alles so super teuer und wir brauchen so viele Leute, Das ist es nicht bei all den Themen. Ich finde auch mal Snapchat ist ja auch so ein Fall. Also das sind alles, oder wie hieß unser Hörteil? Clubhouse.
Unser Hörteil. Ja. Wir sind alles kleine Teams. Ja.
Super kleine Teams und das macht mich wieder optimistisch. Das wollte ich am Ende noch mal anbringen. Und das wollte ich auch verdeutlichen. Wir sprechen jetzt nicht, dass da Konzerne kreiert werden, sondern wir haben eigentlich wirklich eine, toolseitig ist das eine überschaubare Geschichte, aber es geht halt darum, die Idee zu haben und das dann auch durchzubekommen.
Genau, so sieht's aus und damit kommen wir zum Ende unserer großen XI-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.